Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wie oft vergessen wir, dass der Gottesdienst etwas Besonderes ist? Wie oft vergessen wir, dass wir sonntags zusammenkommen, nicht um uns zu amüsieren, sondern um den lebendigen Gott anzubeten. Ich muss sagen, öfters habe ich mich dabei ertappt, dass ich mit dieser Einstellung in diesen Gottesdienst nicht gekommen bin, nämlich, dass es darum geht, Gott anzubeten. Es ist wahr, dass jeder Christ überall unter der Woche Gott anbeten kann. Aber es ist auch klar in der Schrift, dass die Versammlung der Heiligen ein besonderer Anlass ist, weil wir Gott gemeinsam anbeten und gemeinsam von ihm das Nötige erbitten. Der Apostel Petrus hat als Sinnbild für einen Tempel den zerstreuten Judenchristen gesagt, dass wir als Christen lebendige Steine sind. Und wenn wir zusammenkommen, baut Gott aus uns sozusagen in der Versammlung einen Tempel, in dem sein Geist wohnt. Und so das Zusammenkommen ist eine wichtige Sache in den Augen Gottes. Und er hat uns versprochen, auch dabei zu sein, wenn wir in aller Demut und Heiligkeit im Namen Jesu Christi uns versammeln. Und so ist es wichtig für uns, daran zu denken. Deshalb hat Paulus in dem ersten Timotheusbrief uns klare Anweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollen in dem Haus Gottes, das heißt in der Gemeinde oder in der Versammlung. Jetzt wollen wir 1. Timotheus aufschlagen. Wir wollen mit diesem Brief weitermachen. Bevor wir aber weiterziehen mit dem Text für heute, möchte ich Kapitel 3, die Verse 14 und 15 nochmal vorlesen, damit wir den Zweck des Briefes immer vor uns behalten. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Hier ist es wichtig für uns zu merken, dass die Gemeinde uns nicht gehört. Egal welchen Namen wir diese Gemeinde geben, ob es vorher Gemeinde der Gnade Gottes war, was ziemlich unglücklich war hier in Deutschland, oder jetzt Bibelgemeinde Meine genannt wird, diese Gemeinde gehört uns nicht. Diese Gemeinde gehört dem lebendigen Gottes. Und es ist wichtig für uns, daran zu denken. Und Gott hat uns dann durch Paulus und durch Petrus gesagt, wie wir uns verhalten sollen in seinem Haus. Das heißt nicht buchstäblich diese vier Wänden, sondern unter uns, in der Versammlung, wie wir uns verhalten sollen. Aber nicht nur in der Versammlung, sondern auch in der Woche, im Alltag. Und so deswegen hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und wir haben gesehen in Kapitel 2, Vers 1, er fängt an mit einer Ermahnung vor allen anderen Dingen, dass wir beten, dass alle von uns beten. Aber in Vers 8 hat er uns gesagt, dass das Gebet in der Gemeinde von den Männern geführt werden sollte. Das heißt, die Männer sollen die Führung nehmen und sollen heilige Hände dem Herrn aufheben, ohne Zorn und ohne Streit. Das heißt, ohne ein schlechtes Gewissen seinen Nächsten gegenüber. Aber ab Vers 9 wendet Paulus sich den Frauen zu und wir lesen aber wegen des Verbes ab Vers 8, weil das Verb von Vers 9 ist auch im Vers 8, nämlich ich will. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung oder Streit. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Na, hier ist es ziemlich wie eine Tasse kaltes Wasser für manche Frauen, was hier gesagt wird, besonders in der heutigen Gesellschaft. Aber ich muss euch leider enttäuschen, die Verse 11 bis 15 sind für nächsten Sonntag. So, ihr müsst warten bis nächsten Sonntag für die Auslegung dort. Ich kann euch sagen, dass Vers 15 ziemlich schwierig ist, aber wir wissen, was Paulus hiermit nicht sagen will, nämlich, dass eine Frau durch das Kindergebären von ihren Sünden gerettet wird. Das sei ferne. Das würde widersprechen alles, was Paulus überall geschrieben hat. Und es gibt auch Bibelstellen, wo es steht, dass zum Beispiel in 1. Korinther 7, wo Paulus geschrieben hat, dass Frauen sogar, wenn Gott es will, nicht mal heiraten sollen. So, wie sollen sie überhaupt ein Kind bekommen, wenn sie nicht mal heiraten? Und so ist es klar, was Paulus hiermit nicht meint. Nächsten Sonntag werden wir betrachten, was er meint, hoffentlich, wenn meine Auslegung richtig ist. Aber heute wollen wir uns mit den Versen 9 und 10 beschäftigen. Ich lese nochmal vor, ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Der erste Punkt heute ist Gottes Wille für christliche Frauen als Hauptpunkt. Aber ich möchte, bevor wir weiterziehen hier, die Situation zur Zeit des Schreibens euch vor den Augen bringen. Hier geht es um, wie eine gottesfürchtige Frau sich nicht kleiden soll. Und Paulus sagte hier, nicht mit Haarflechten, nicht mit Gold, nicht mit Perlen, nicht mit kostbarer Kleidung. Warum hat Paulus diese einzelnen Teile ausgesucht? Ich denke, wenn wir die Kultur zur Zeit des Schreibens betrachten, können wir das sehen. Und ich muss sagen, heute möchte ich häufig aus Kommentaren zitieren, denn die Schreiber haben das sehr gut zusammengefasst, wie es damals war. Und die Kommentare, die ich bestellt habe, ich habe sie auf Englisch, aber nicht auf Deutsch, sind leider nicht gekommen diese Woche. So, Lili und Trafe haben uns gut geholfen, indem sie vieles für mich übersetzt haben. Und ich danke ihnen dafür. Aber jetzt die Frisur. Paulus spricht von einer Frisur hier. Und ich möchte einen Kommentator namens Hendrickson zitieren. Er schrieb betreffend Haarflechten. Haarflechten waren zur Zeit des Paulus sehr beliebt. Keine Kosten wurden gespart, um sie blindend zu machen. Sie haben buchstäblich geglänzt. Die Haarflechten waren mit Kämmen aus Schildkrötenpanzer oder mit Spangen aus Elfenbein oder Silber. Manche dieser Spangen waren aus Bronze mit kostbaren Steinen geschmückt. Je unterschiedlicher und teurer, desto besser. Geflochtenes Haar zur Zeit des Paulus hat öfters ein Vermögen zur Schau gestellt. Okay, das ist, was Paulus meint hier. Er meint nicht, dass wenn du ein kleines Mädchen die Haare zusammen in zwei, wie heißt das, Zöpfen zusammen webst, dass das eine Sünde ist. Das ist nicht sein Punkt hier. Aus dem Kommentar von John MacArthur lesen wir, vom Grundsatz im ersten Teil des Verses 9 geht Paulus im zweiten Teil über zu den Besonderheiten. Indem er das tut, weist er auf einige Praktiken hin, die die Versammlung durcheinander bringt. Er beginnt mit Bemerkungen über geflochtenes Haar, ein Ausdruck, was allgemein bedeuten könnte, Friseur. Er meint damit nicht, dass Frauen gleichgültig zu ihrer Frisur sein sollten. Das würde dem widersprechen, was er kurz zuvor angesprochen hatte, nämlich, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken oder verzieren sollten. Wir werden das Wort verzieren genauer betrachten, weil das ist eigentlich das Wort hier in der Urschrift. Aber für jetzt lassen wir das erstmal stehen. Paulus Absicht ist nicht, eine bestimmte Frisur zu verbieten, als ob eine Frisur eine bessere Anbetungshaltung widerspiegeln würde als die andere. Er konfrontiert hier die auffällige, protzige Frisur, welche die Aufmerksamkeit vom Herrn ablenke und den eigentlichen Grund, der heilig ist. Frauen in dieser Kultur flochten oft Gold, Perlen und anderen Schmuck in ihre Frisuren, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um somit ihren Reichtum und Schönheit darzustellen. Zum Thema Gold und Perlen. Was den Schmuck betrifft, hat John MacArthur wieder die Gedanken des Paulus, ich denke, sehr gut zusammengefasst. Ich zitiere weiter. Da ist nichts Falsches daran, Schmuck zu besitzen. Salomos Braut in dem Hohelied trug Gold- und Silberschmuck, Hohelied Kapitel 1, die Verse 10 bis 11 und auch Kapitel 4, Vers 9. Genauso tat es Rebekka, 1. Mose 24, Vers 53. Dafür gibt es eine angebrachte Zeit und einen angebrachten Ort, wie es in Jesaja 61, Vers 10 bestätigt wird. Und ich zitiere jetzt aus der Schlachtübersetzung. Ich freue mich hoch am Herrn und meine Seele frohlockt über meinen Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Rock der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich mit priesterlichem Kopfputz schmuckt und wie eine Braut ihren Schmuck anlegt. Aber Schmuck war und wird oft gebraucht, um, hier zitiere ich weiter von MacArthur, aber Schmuck war und wird oft gebraucht, um den Reichtum zu zeigen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen in einer ungesunden Weise. Das ist die Sorge, aus welcher Paulus den Schmuck am Ort der Anbetung verbietet. Zum Thema kostbare Kleidung. Hier zitiere ich fast zwei Seiten hier von MacArthur und er zitiert zwei anderen. Okay, so bitte höre aufmerksam zu, damit ihr versteht, wenn MacArthur redet und wenn jemand anders redet. Okay, aber auf jeden Fall sind das nicht meine Worte, aber ich stimme überein mit dem, was ich jetzt vorlese. Eine weitere Zitat von MacArthur. Wenn eine Frau sich für den Gottesdienst so kleidet, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann hat sie den wahren Sinn der Anbetung verletzt. Im 4. Jahrhundert schrieb der Glaubensvater John Chrysostom Folgendes. Was ist dann eine bescheidene Kleidung? Solche, die einen komplett und anständig bedeckt und ohne überflüssigen Schmuck. Denn die eine ist bescheiden und die andere nicht. Was? Suchst du den Zugang zu Gott mit geflochtenem Haar und Schmuck aus Gold? Bist du zu einem Ball gekommen? Zu einer Hochzeit? Zu einem Karneval? Dort könnten solche Sachen angebracht sein, aber hier ist keines dieser Dinge gewollt. Du bist gekommen, um zu beten, um Vergebung deiner Sünden zu bitten, um zu flehen für deine Vergehungen, Gott anzuflehen und hoffen, seine Gunst zu erlangen. Weg mit dieser Heuchelei. Ich zitiere John MacArthur noch weiter. Zu Paulus Zeiten hatten die Frauen noch eine andere Art und Weise, ihren Reichtum zu zeigen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem sie teure Oberkleidung trugen. Die teuren Kleider, die diese reichen Frauen trugen, kosteten bis zu 7.000 Denari. Pliny, der Älteste, ein römischer Historiker im 1. Jahrhundert, umschreibt die Kleider von Lollia Paulina, Frau von dem Eroberer Caligula, interessanter Name, Caligula, was einen Wert von einigen hunderttausend Dollar nach der heutigen Zeit ausmachen würde. Das heißt, die Frau trug ein Kleid zu der Zeit, was in einem Kommentar stand da, knapp 1 Million Dollar im Wert war. Ich zitiere jetzt weiter. Kleider von gewöhnlichen Frauen kosteten circa 500 bis 800 Denare. Um das zu verdeutlichen, muss man wissen, dass der durchschnittliche Tageslohn eines gewöhnlichen Arbeiters circa 1 Dinar betrug. Das heißt, ein Mann musste 500 Tage arbeiten, um seine Frau so ein Kleid zu kaufen, mindestens. Wegen dieses extremen Aufwandes besaßen die meisten Frauen nur 2 oder 3 schöne Kleider in ihrem ganzen Leben. Eine Frau, die mit so einem teuren Kleid zu dem Gottesdienst kam, zog die Aufmerksamkeit auf sich. Es konnte ebenso Eifersucht bei den ärmeren Frauen oder Männern schüren. Solche Darstellungen wurden sogar von nichtchristlichen Schriftstellern kritisiert. In seiner 6. und ich weiß nicht, ob man sagt Satire oder Satire, Satire. In seinem 6. Satire schrieb Roman Poet oder Dichter Juvenal im 1. Jahrhundert Folgendes. Und das ist ziemlich lustig, aber treffend. Da ist nichts, was eine Frau nicht zulassen, nichts, was sie für schändlich halten würde. Und wenn sie ihren Hals mit grünen Schmaragden und ihre Ohren mit riesigen Perlen behängt, so wichtig ist das Geschäft der Schönheit. So vielfältig sind die aufeinander gestapelten Ränge auf ihrem Kopf. Aber währenddessen schenkt sie ihrem Mann keinerlei Beachtung. Das heißt, sie tut das nicht für ihren Mann, sondern um gesehen zu werden. Wenn wir die Kultur, und das sind jetzt meine Worte, wenn wir die Kultur zur Zeit des Schreibens betrachten, dann sehen wir genau, wogegen Paulus schrieb. Aber Paulus schrieb nicht nur gegen etwas, sondern auch, wie die Frauen sich vor Gott verzieren sollen. Und wie viele von euch verstehen das Wort verzieren? Man spricht von einem Weihnachtsbaum, dass man einen Weihnachtsbaum verziert, ja? Das heißt schmuckt, huh?
Eine Torte.
Ja, oder eine Torte. Oder man spricht von Holzverzierung. Zum Beispiel in Elen, da sind viele Häuser, wo die Windschutzbretter und so weiter sind schön geschnitten und so weiter. Aber das ist das eigentliche Wort hier. Es geht nicht um nur Schmücken oder Anziehen, es geht um eine Verzierung. Das heißt Schmuck, Kosmetik, alles, was eine Frau auf sich tut, ist hiermit gemeint, eine Verzierung. Ja. Und was Paulus hier sagen will, ist, dass Frauen in Christus sich nicht mit der Eitelkeit schmücken sollen oder verzieren sollen, sondern mit guten Werken. Und das soll jetzt die Betonung sein in der Predigt. Es handelt sich hier in erster Linie nicht um ein Verbot, sondern um eine Korrektur. Hier geht es um das Herz vor Gott. Denn wer sich als eine gottesfürchtige Frau bekennt, muss sich schmücken oder verzieren, wie Gott es will, durch gute Werke. Was eine Frau in den Augen Gottes schön macht, sind ihre Werke, nicht ihr äußerliches Erscheinen. In diesen 2 Versen sagt Paulus uns, wie eine gottesfürchtige Frau sich verzieren oder kleiden soll. Das ist der Punkt hier. Und jetzt möchte ich weiter jemanden zitieren, nämlich Hendrickson. In seinem Kommentar schrieb er, im Licht des Zusammenhangs meinte Paulus dies, die Christin muss verstehen, dass ihre echte Verzierung nicht aus ihrer Frisur, Entschuldigung, nicht aus ihrer Frisur oder Schmuck oder ihrer feinen Kleidung entsteht, sondern etwas anderes, was der Apostel in Vers 10 uns sagt, nämlich das Tun von guten Werken, welche die Früchte des Charakters sind, der von dem Heiligen Geist geformt ist. Auch in dem Kommentar von Walwirth und Zuck lesen wir Folgendes. Als nächstes wendet Paulus sich den Frauen in der Gemeinde zu. Sie sollen inneren Werten den Vorzug vor äußerem Schmuck geben und sich in schicklicher Kleidung schmücken, mit Anstand und Zucht. Es geht hier weniger darum, dass das äußere Erscheinungsbild der Frauen nicht attraktiv sein darf, auch wenn dies möglicherweise mit hineinspielt, sondern eher darum, dass ihr Auftreten einfach bescheiden, korrekt und frei von Koketterie ist. Kennt ihr das Wort Koketterie? Das heißt, Männer auffällig, dass sie sich bewusst so kleidet. Die Details, die Paulus erwähnt, zum Beispiel, nämlich Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbares Gewand, sind nicht an sich etwas Schlechtes, sondern nur, wenn sie Ausdruck falscher Wertmaßstäbe ihrer Trägerin sind. Ich stimme überein mit diesem, was Hendrickson und Walworth und Zuck geschrieben haben und auch MacArthur. Es geht in erster Linie hier um ein, nicht um ein Verbot, sondern um eine Korrektur. Eine Haltung unter den Frauen. Als Leitsprinzip sagt Paulus hier, ich will, dass Frauen sich verzieren mit verzierender Kleidung. Und hier müsste ich das Wort verzieren ein bisschen besser definieren. Warum will ich auf dieses Wort nicht verzichten, obwohl es das Wort nicht sehr bekannt ist unter den Deutschen oder heutzutage nicht häufig gebraucht wird? Es ist, weil hier in dieser Bibelstelle, in Vers 10, Entschuldigung, in Vers 9, ein Wortspiel stattfindet. Das heißt, Paulus benutzt das Wort Cosmeo und dann das Wort Cosmio. Cosmeo ist das Wort verzieren oder schmucken. Und das Wort, was als Adjektiv hier angewendet wird, heißt verzierender. Das heißt, das englische Wort oder auch das deutsche Wort Cosmetic kommt von diesen Worten. Das heißt, es hat mit dem Verzieren, mit dem Schönmachen zu tun. Und was Paulus hier tut, ist, er tut ein Wortspiel und in dem Elberfeld in der, Entschuldigung, in der Elberfelder Übersetzung kommt das leider schlecht durch, weil sie das Wort Kleidung als Haltung übersetzt haben. Wenn wir Vers 9 lesen, es steht ebenso, dass die Frauen sich in würdiger Haltung, Entschuldigung, Haltung übersetzt haben. Das ist das Wort Kleidung in der Urschrift und die meisten Übersetzungen übersetzen es auch so. Das Wort bedeutet buchstäblich runterzulassen, so wie eine Frau zieht ein Kleid über den Kopf an und sie lässt es einfach runter fallen lassen. Das so wie man die Haare runter lässt. Und das ist, was dieses Wort bedeutet. Und es spricht von der Kleidung. Es ist ein Nomen. Und das Wort davor ist ein Adjektiv. Und es heißt würdiger oder es kann auch ehrbar heißen. Es wird auch in Kapitel 3, Vers 2 benutzt. Und da wird es in der Elberfelder sittsam übersetzt. In andere Übersetzungen ehrbar. Aber wenn es in Bezug auf Menschencharakter benutzt wird, dann ja. Aber wenn es in Bezug wird auf Kleidung, dann soll das Wort seine wörtliche Bedeutung haben, nämlich verzierender. Das heißt, was Mensch, jetzt könnte ich die Tafel gut gebrochen. Was Paulus sagen will, ist Folgendes. Eine Frau soll sich verzieren oder schön machen mit dem, was eigentlich verzehrend ist. Das heißt, in den Augen Gottes. Das, was Gott für Verzierendes hält, das soll, die Frau soll sich damit verkleiden. Ich hoffe, dass ihr das Wortspiel sehen könnt. Leider in der Übersetzung kommt das nicht klar rüber. Ich würde es so übersetzen. Paulus sagt hier, ich will, dass Frauen sich verzieren, Cosmeo, mit verzehrender, Cosmio, Kleidung. Das heißt, sie sollen sich sich kleiden, wie Gott es will, nämlich das, was sich zieht. Wir lesen hier weiter, wie die Frau sich verkleiden sollte. Es steht in ehrbarer Kleidung, das wäre auch eine Übersetzung, aber wie gesagt, würdige Haltung wäre nicht richtig. Wenn dann wie die Zürcher Übersetzung in ehrbarer Kleidung, mit Schamhaftigkeit, dann steht es auch mit Sittlichkeit und dann später in Vers 10, was sich ziemt und dann durch gute Werke. Da sind fünf Teile oder fünf Wörter, das Paulus anwendet, um zu beschreiben, wie eine gottesfürchtige Frau sich anziehen soll. Erstmal in ehrbarer Kleidung. Und dann mit Schamhaftigkeit. Das Wort Schamhaftigkeit wird auch übersetzt Anstand. Es kommt nur einmal im griechischen Neuen Testament vor und das ist hier in diesem Vers. Dieses Wort bedeutet Anstand mit Demut. Wenn ihr euch vorstellen könnt, das Wort Anstand und das Wort Demut, wenn man sie zusammenmischt, auch raus würde das Wort Schamhaftigkeit kommen. Das ist was, besser kann ich das eigentlich nicht beschreiben, aber es hat, die Grundbedeutung dieses Wortes ist Schamgefühl. Das Wort Schamhaftigkeit ist daher eine gute Übersetzung. Das heißt, eine Frau soll in aller Schamhaftigkeit sich verzieren. Das heißt, auf Englisch sagen wir das Wort modest. Ich weiß nicht, ob das Wort, weil das Wort Schamhaftigkeit sagt mir gar nichts, weil ich kein Deutscher bin. Sagt es euch überhaupt was? Versteht ihr das Wort gut? Okay, gut, dann brauche ich nicht weiter darüber reden. Okay, und dann steht, mit Sittlichkeit soll eine Frau sich kleiden oder verzieren. Was heißt das Wort Sittlichkeit? Manche Übersetzungen benutzen das Wort Besonnenheit, manche benutzen das Wort Zucht. Das Wort in der Grundbedeutung bedeutet Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Und so Paulus will hier einfach sagen, dass eine Frau sich mit Selbstkontrolle anziehen und schmücken soll. Okay? Das heißt, sie soll sich zurückhalten können. Und manche Frauen haben wirklich was zur Schau zu stellen und sie sollen sich zurückhalten auch davon. Das ist genau das, was Gott will. Und dann in Vers 10 lesen wir, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Hier ist es dieser Satzteil, die sich zur Gottesfurcht bekennen, ist wichtig. Was Paulus damit sagen will, ist, es gibt Frauen, wenn eine Frau sagt, ich bin Christin, dann sagt sie damit, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Ich liebe Gott, ich will ihm gefallen. Das Wort, was hier aus gottesfürchtig übersetzt wird, bedeutet Gott zu ehren. Eine Frau, die Gott ehren will. Und das heißt, eine Frau, wenn sie sagt, ich bin Christin, sie sagt damit, ich will Gott in allem gefallen. Ich bin ein gottesfürchtige Frau. Und Paulus sagte, wer das sagt, dann muss sich so verkleiden, dass die Kleidung das nicht widerspricht, was man behauptet. Ich habe es so in meinen Notizen geschrieben. Hier sagt Gott uns, dass wir es behaupten. Wer es behauptet, eine Christin zu sein, ist schuldig, sich so zu verzieren, dass ihr Aussehen mit ihrer Behauptung übereinstimmt. Okay, das ist das, was Paulus meint mit dem Begriff oder mit dem Satzteil, was sich ziemt. Und dann steht es hier, durch gute Werke. Ich denke, es ist uns allen klar, was das heißt. In der Schrift wird es oft beschrieben, was gute Werke sind. Und so, ich will nicht viel Zeit damit verbringen. Aber ich denke, wenn wir zurückgehen zu diesem Beispiel von einem Weihnachtsbaum. Es ist klar, viele tun sehr viel kitschiges Zeug drauf, aus meiner Sicht. Ich sag's einfach so. Bunt, alles Mögliche. Und es ist auch nicht verkehrt. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Aber wenn es zu einer Frau kommt und ihre Verzierung, dann ist kitschiges Zeug nicht angebracht. So, wenn eine Frau sich betrachtet wie ein Weihnachtsbaum, nicht von Figur her, sondern nur als Sinnbild, man verziert es, man tut Schmuck drauf. Man will, dass der Weihnachtsbaum nachher geschmacksvoll dasteht und schön ist. Etwas für das Auge. Und Paulus sagte, die Frauen sollen sich verzieren, aber nach seinem Sinn, nach dem, was ihm gefällt. Und was sagt er, wenn wir uns daran denken, wir das uns bildlich vorstellen können, dass wir gute Werke am Weihnachtsbaum draufhängen. Versteht ihr? Das ist, was Gott meint. Eine Frau soll als Ohrringen sozusagen tragen gute Werke. Und Paulus gibt uns hier so, er redet so bildlich, damit man verstehen kann, wie man sich als Frau hübsch macht. Das ist wichtig. Wir kommen zu den Anwendungen. Ich stelle eine Frage da für unsere Frauen. Wie kann eine Frau Gott beeindrucken? Wie kannst du als Frau Gott beeindrucken? Kann sie durch die äußerliche Schönheit Gott beeindrucken? Ich glaube nicht, dass er anfällig ist. Nicht so anfällig wie wir Männer. Gott ist nicht anfällig. Das wird ihn gar nichts, das wird ihn gar nicht bewegen, sondern er wird sich davon sogar abneigen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir die Frage stellen, warum würde dann eine Frau sich besonders hübsch machen für den Gottesdienst? Was hat sie dann als Ziel? Wenn eine Frau zum Gottesdienst kommt und sich besonders hübsch machen will, ist es Sicherheit nicht für Gott. Das Einzige, was man daraus schließen kann, ist, dass sie entweder selbst wenig Selbstbewusstsein hat oder Selbstwerte hat, oder sie zieht sich so an, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das ist das Einzige, was man daraus schließen kann. Und deswegen ist das, spricht Paulus dagegen. Und er sagte, so soll eine Frau sich nicht hübsch machen, sondern auf diese Art und Weise, durch guten Werken. Und ich, deswegen habe ich die Predigt mit der Frage angefangen, wie oft vergessen wir, warum es geht in der Versammlung? Wie oft vergessen wir auch als Männer, warum wir überhaupt hierher kommen? Es ist nicht aus Tradition. Hoffentlich nicht. Es ist, weil wir Gott begegnen wollen. Wir wollen ein klares Wort von Gott hören. Und wer das als Absicht hat, will vorsichtig sein, wie er sich verziert, wie er sich anzieht oder schmuckt. Das ist der Punkt in der Predigt heute. Wenn wir das verpassen, dann haben wir alles verpasst. Das Problem damals ist auch das Problem von heute. Ich will nicht durch die Zitate von damals, wie es damals war mit diesen aufgestapelten Frisur, mit sehr viel Schmuck und so weiter, nicht sagen, dass Frauen heutzutage nicht dagegen kämpfen müssen. Das Problem heutzutage ist ein bisschen anders. Aber irgendwie dasselbe. Das Problem damals und das Problem heute würde ich nennen die Eitelkeit. Es ist eitel. Es ist einfach Eitelkeit, dass man sich so hübsch und so wunderbar darstellen will. Es ist nichts anderes als Selbstliebe. Und das ist das Problem, das damals war und auch heute gibt. Ich würde sagen, heutzutage, die Frauen tragen nicht so viel Schmuck und so weiter, so dass es nicht geschmacksvoll ist, sondern ich würde sagen, das Problem eher heute ist, dass sie die Kleidung zu eng tragen. Das ist, was ich persönlich öfter sehe. Oder sie tragen zu viel Make-up. Es ist einfach, wenn man manche Frauen betrachtet, man kriegt nicht, gewinnt nicht den Eindruck, dass sie gekommen sind, um Gott anzubeten durch ihre Verzierung. Wenn man, ich will hier das, was ich geschrieben habe, einfach vorlesen. Frauen übertreiben auch heute, was das sich verzieren angeht. Wie ich vorhin gesagt habe, zu viel Make-up wird angewendet oder noch schlimmer, die Kleidung wird viel zu eng getragen oder sie deckt wichtige Teile des Körpers nicht richtig zu. Und ich muss zugeben, dass sogar in unserer Gemeinde ich gesehen habe, wie eine Frau sich gebückt hat und 3 bis 4 Zentimeter ihre Unterwäsche klar zu sehen war. Und das mehrmals. Das nennt man nicht Bescheidenheit oder Sittsamkeit oder Schamgefühl. Das kann man es nicht nennen. Das ist wirklich nicht angebracht. Das würde man eher nennen ein kokettes Verhalten, selbst wenn es unbewusst ist. Ich denke, bei unseren Frauen wäre das ganz klar unbewusst. Ich habe mit Linda darüber gesprochen und sie hat mir gesagt, Tim, das Problem ist, dass heutzutage die Hosen werden so geschnitten, dass du kaum ein paar Hose finden kannst, die nicht sehr tief geschnitten sind, weil viele Frauen wollen 3-4 Zentimeter ihre Bauchlinie zur Schau stellen. Und das ist die Mode von heute. Und Linda fing wieder an zu nähen, auch aus diesem Grund, weil sie konnte wirklich nichts finden, was in ihrer Größe war, dass ihr auch ihr passt. Und das, ich weiß, wie schwer das ist, wenn die Gesellschaft dagegen strebt. Aber hier ist eine Mahnung nicht von Paulus, sondern von Gott. Gott, wir haben vorhin gelesen, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Paulus spricht nicht von seinem Haus. Er spricht nicht von seinem Geschmack. Er spricht nicht von dem, was er bevorzugt. Er spricht von dem, was Gott will in seinem Haus, in der Versammlung. Und es ist klar, nicht nur in der Versammlung, sondern auch in der Welt. Sollen wir Acht drauf geben, wie wir uns verzieren. Ich denke, an dieser Stelle können wir 1. Petrus aufschlagen, damit wir verstehen, dass Paulus nicht der Einzige ist, der gegen eine Selbstdarstellung geschrieben hat. In 1. Petrus Kapitel 3, wir lesen ab Vers 1 bis Vers 6, sehen wir das Gleiche, was wir in 2. Timotheus gelesen haben, in 1. Timotheus gelesen haben. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Und hier möchte ich das betonen, der vor Gott sehr köstlich ist. Man muss sich fragen, was ist köstlich vor Gott? Was will er von mir als eine gottesfürchtige Frau? Was will er von mir? Nächsten Sonntag werden wir sehen, auch ist das Unterordnen ist auch ein Teil von dem, was Gott will. Aber heute haben wir gesehen, dass Gott will, dass Frauen sich verzieren, aber nach seinem Geschmack, nicht nach unserem und nicht nach dem Geschmack dieser Welt. Aber ich will auch sagen, dass diese Bibelstelle auch eine gute Warnung für uns ist, als Männer und auch für Jugendliche. Denn wie oft ziehen wir uns an, um Aufmerksamkeit zu gewinnen? Ich kenne Männer, die treiben Sport und die wollen das wirklich zur Schau stellen. Es ist jedem klar auch, dass er angeben will. Das heißt, Männer sind auch anfällig, was das Angeben und eine Selbstdarstellung angeht. Jugendliche sind auch anfällig. Die wollen gewisse Marke tragen. Das heißt, ich werde, Slayer ist nicht da, kann ich was erzählen über Slayer. Ich habe ein Männerhemd von Dickies gehabt und es ist für mich zu klein. Ich habe es in Amerika gekauft und man muss verstehen, bevor Dickies sehr popular geworden ist, das war einfach Männerarbeitskleidung. Es war mehr nicht. Das war nur gute Qualität und Arbeitskleidung, mehr nicht. Die Leute zum Beispiel bei VW hätte sowas angezogen, wirklich. Und ich hatte so ein ganz einfaches Hemd gehabt und Slay und Shane, sie haben sich darüber gestritten, wer das Hemd bekommt. Shane nur, um Slayer zu ärgern. Slayer, weil sie Dickies haben wollte. Und ich denke, Jugendlichen sind auch hier anfällig. Man muss sich fragen, warum trage ich dies oder jenes? Ist es so wichtig, dass Tommy Hilfiger draufsteht? Ich kenne so viele Jungs, die tragen die Hose hier ganz runter, damit man auf und klein lesen kann auf diese Unterwäsche. Das ist auch eine Selbstdarstellung. Es ist nichts anderes. Das, Gott hat kein Gefallen an sowas. Das kann ich euch gewiss sagen. Okay? Und so, die Frauen sind nicht die einzigen, die von Eitelkeit gebissen sind oder werden können. Gut. Ganz am Schluss wollte ich sagen, ein Wort an uns als Eltern. Eltern, wie erziehen wir unsere Töchter? Ich habe an mich die Frage gestellt diese Woche, wie erziehe ich Samantha jetzt zurzeit? Und ich muss sagen, Samantha ist sehr eitel. Mit nicht mal 2 Jahren hat sie Kleider bekommen und sie stand da und hat diese Kleider vor sich gehalten und hat, wie sagt man, posiert oder sie ist wirklich, das Wort eitel kam, ich habe es sofort gesagt, ich sage, oh meine Güte, sie ist aber eitel. Und einmal habe ich sie gefragt, Mensch, was machst du, Samantha? Und sie sagte, ich stehe hier und gucke und sehe schön aus. Auf Englisch, I'm standing here and looking pretty, hat sie gesagt. Und ich dachte, Mensch, helfe ich ihr, indem ich diese ganze Barbie-Sache ihr gebe? Weil wenn man diese ganze Barbie-Sachen, was wir auch haben hier zu Hause, betrachtet, ist es genau das, wogegen Paulus schreibt. Glänzend, es zeigt eine schöne Figur. Du wirst nie ein Barbie-Doll sehen, die ein bisschen plumpig ist oder so. Du wirst nie, es kommt nie vor. Da ist nur reinste Schönheit zur Schau gestellt. nichts anderes. Und ich habe mich gefragt, Tim, wie weise ist das, dass du solche Puppen für deine Tochter kaufst und diese Kleidung, das dazu geht? Ich muss ehrlich sagen, aber ich habe diese Barbie-Film geguckt, das Dorfmädchen, und da war der Inhalt wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Aber der Punkt ist, wir mussten an uns fragen, befördern wir irgendwie die Eitelkeit in unseren Kindern, besonders in unseren Töchtern, durch solche Spielzeuge? Ich habe auch, Linda und ich, wir haben im Internet eine Seite gefunden, wo Samantha am PC mit 4 Jahren sitzen kann. Und es gibt so ein, wie heißt das, so Oberkörper von einem Mädchen, so ein Puppen da, und sie kann es schmucken dann. Und was meinst du, wie Samantha schmuckt? Da sind 4, 5 Ohrringen auf jeder Seite. Da ist alles Mögliche da. Und dann kann sie Farbe, und da kann man Lippenstift drauf, alles Mögliche. So bunt und so glänzend, das ist genau das, wogegen Paulus geschrieben hat. Genau das. Und ich habe mich gefragt diese Woche, meine Güte, Tim, was machst du mit deiner Tochter? Du weißt, dass sie schon eitel ist. Und dann erlaubst du ihr, solche Computerprogramme damit umzugehen. Ich sagte, Mensch, Tim, das ist falsch. Jedes Elternhaus muss entscheiden, was sie kaufen für ihre Kinder und so weiter. Und ich möchte nicht grundsätzlich gegen Barbies reden heute. Darum geht es nicht. Ich hoffe, dass ihr mein Herz richtig versteht. Die Frage ist, wie erziehen wir unsere Kinder? Was wollen wir in unseren Kindern auf Englisch würden wir sagen instill or impart. Ich weiß. Ja, genau. Welche Werte wollen wir unseren Kindern vermitteln? Ich will nur eins sagen. Die Schamhaftigkeit und Besonnenheit kommen nicht von alleine. Sie kommen nicht von alleine. Wenn unsere Töchter diese Eigenschaften besitzen sollen, dann müssen wir daran arbeiten als Eltern. Weil die Welt färbt ab und die Welt hat ganz andere Werte. Es macht den meisten Deutschen nichts aus, mitten auf dem Strand sich umzuziehen, ohne eine Kabine. Es macht ihnen, die meisten von denen, nichts aus, die neueste Mode zu tragen, was sich sehr viel zeigt. Aber wir sollen anders sein als Christen. Gott fordert das von uns.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.